Ich sehe eben, welche Vorteile es für die Städte bringen kann, wenn wir unsere Städte eben klimaangepasst und vor allem eben grün gestalten.
Mission Klima!
Salon 5.
Liebe Salon 5 ZuhörerInnen, heute spreche ich mit einem Studenten der Universität Kassel über ein sehr aktuelles und vor allem ein sehr dringendes Thema, den steigenden Meeresspiegel. Doch zuerst mehr zu unserem Gast, Erik Seitel. Erik, bitte stell dich doch einmal selbst vor.
Ja, hi an alle. Ich studiere Stadt- und Regionalplanung in Kassel, wie du schon gesagt hast. Und ja, ich habe mich neben der Stadtplanung im letzten halben Jahr, im letzten Jahr, auch besonders mit dem Thema Meeresspiegelanstieg beschäftigt und so ein bisschen wie Stadtplanung und Meeresspiegelanstieg gegenseitig voneinander abhängen, was man machen muss heutzutage in der Stadtplanung, um eben auf die Folgen des Klimawandels und auch auf den Meeresspiegelanstieg ja da gewappnet zu sein. Ich finde das Thema super spannend und freue mich da jetzt ein bisschen erzählen zu dürfen über die Forschung, die wir gemacht haben, unser Projekt.
Total interessant. Was studierst du denn genau?
Genau, also ich studiere Stadt- und Regionalplanung. Stadt- und Regionalplanung sind quasi zwei Teile, Bereiche, könnte man sagen. Einmal die Stadtplanung, die schaut wirklich, was in den Städten für Bedarfe sind für die Menschen, was wir heutzutage bauen müssen, damit alle BewohnerInnen der Städte sich wohlfühlen, damit die Wirtschaft natürlich auch funktioniert, damit das soziale Leben funktioniert, damit genug Wohnraum zur Verfügung gestellt ist, damit die Gesundheit funktioniert, der Verkehr. All das sind Themen, die wir koordinieren müssen, wo wir schauen müssen, dass die Städte heute und aber auch vor allem in Zukunft gut funktionieren können. Und das Gleiche, jetzt kommt die Regionalplanung, machen wir quasi auch für die ganze Region, also zum Beispiel für ein Bundesland oder für einen Teil eines Bundeslandes und schauen, wie sich die Landschaft verändern muss, wie Landwirtschaft zum Beispiel auch mit Windkraftanlagen umgehen muss, aber eben auch zum Beispiel wie in Küstenregionen sich die Küsten anpassen müssen, auf bestimmte Folgen des Klimawandels zum Beispiel.
Mich würde interessieren, kannst du vielleicht erklären, warum du dazu gekommen bist, von deiner Stadtplanung und auch Regionalplanung, dich auch mit Umweltthemen zu beschäftigen?
Da kommt man eigentlich heutzutage gar nicht mehr drum herum. Also sowohl im Studium ist das von Beginn an ein sehr wichtiges Thema, was einem immer wieder begegnet. Ökologie ist zum Beispiel ein Bestandteil, den ich schon im ersten Semester hatte und das war damals schon sehr spannend, wie in Siedlungen, wie in Städten die Tiere sich verhalten und anpassen auf die Lebensbedingungen. Das war so ein ganz früher Berührungspunkt und seitdem war es eigentlich klar, das gehört bei allem dazu, bei allem, was man neu baut oder bei allen Veränderungen in den Städten, die man anstreben will, ist immer die Umwelt steht für mich zum Beispiel immer ganz oben an mit erster Stelle, mit dem Sozialen, mit den Menschen. Und deswegen ist es unabdingbar oder ganz, ganz wichtig, da ja drüber nachzudenken und sich damit zu beschäftigen.
Auf jeden Fall. Also das Thema von unserem Podcast ist ja eben der steigende Meeresspiegel. Kannst du einmal den steigenden Meeresspiegel für alle, die sich noch nie damit beschäftigt haben, erklären?
Also das ist der Meeresspiegel steigt global gesehen, also weltweit gesehen, leicht an. Das sind nur laut den Prognosen vielleicht mehrere Meter, 1-2 Meter. Ist nicht ganz sicher. Das kann auch stärker werden. Es kann auch vielleicht ein bisschen schwächer werden. Es hat vor allem zwei Gründe. Bedingt durch den Klimawandel eben, das heißt, die Temperatur auf der Erde steigt. Und dadurch diese Temperatur steigt, werden Schmelzen an den Polarkappen am Nordpol und am Südpol die Gletscher ab. Dort sind ganz große Eisschilde und wenn die Temperatur steigt, dann schmilzt dieses Eis und das Wasser wird flüssig und gelangt in die Meere. Dadurch ist immer mehr Wasser in den Meeren vorhanden. Und der zweite Grund ist, dadurch, dass die Temperatur in der Atmosphäre steigt, steigt auch die Temperatur im Wasser. Und bei Wasser ist es so, Wasser, je kühler es ist, desto eine höhere Dichte hat es. Aus der Physik kennt ihr das vielleicht. Das heißt, wenn das Wasser wärmer wird, sinkt die Dichte ab und dadurch steigt das Volumen des Wassers. Das heißt, man hat zwar immer noch das gleiche Wasser, aber das Wasser braucht mehr Raum und dadurch steigt der Meeresspiegel auch. Und das sind die zwei Gründe, warum wir an den Küsten in den nächsten Jahrzehnten diesen steigenden Meeresspiegel. Wir erleben ihn heute schon und weiter erleben werden.
Ja, total interessant. Auch zum Stichwort Forschungsprojekt. Wie kam die Idee für das Forschungsprojekt und warum wurde die Stadt Greifswald dafür gewählt? Ist ja auch für uns ganz interessant, dadurch, dass Salon 5 auch eine Redaktion in Greifswald hat.
Ja, also das liegt an unserem Professor Harald Kegler. Der hat jetzt leider dieses Jahr seine Karriere als Professor beendet, ist in den Ruhestand gegangen, war auch schon in den letzten Jahrzehnten immer mit dem Thema Klimawandel und Klimawandelforschung beschäftigt und hat jetzt sich für uns oder für unsere Studiengruppe eben gesagt, okay, wir gucken mal, wie in Deutschland, an den deutschen Küsten, sich der Meeresspiegelanstieg auswirkt. Und da ist Greifswald, hat eine kleine Besonderheit, weil Greifswald in diesem, kennt ihr vielleicht den Greifswalder Bodden für die vor Ort sind, also so eine kleiner Meeresarm, der reingeht nach Greifswald, und da ist der Boden oder das Land besonders flach. Und deswegen ist diese Region besonders stark vom Meeresspiegelanstieg gefährdet, als eine von mehreren in Deutschland. Und die Idee zu dem Forschungsprojekt kam eben aufgrund der Aktualität und der dringenden Frage, was machen wir damit, wenn wirklich das Wasser kommt, wenn der Meeresspiegel ansteigt? Dann müssen wir irgendwas machen. Und das war die große Frage, okay, was machen wir dann? Und darüber haben wir ganz, ganz lange Zeit diskutiert.
Und du beschäftigst dich ja sehr mit Stadtplanung und halt auch den Umweltthemen, wie du gerade schon erklärt hast. Kannst du vielleicht erklären, inwieweit der steigende Meeresspiegel die Stadtplanung beeinflusst?
Also eben vor allem an den Küstenregionen, das sind es die drängendsten Fragen, die man hat. Vor allem die Städte wie auch Greifswald, die direkt oder sehr nah an der Küste liegen, die auf einem sehr niedrigen Höhenniveau liegen. In den Niederlanden ist es ja auch bekannt, dass ein Teil des Landes unter Wasser, unter dem Meeresspiegel liegt. Das Gleiche gilt in extremem Ausmaß. Auch in Asien, Bangladesch zum Beispiel, in Indonesien, die Hauptstadt Jakarta zum Beispiel, ist zu so ganz großen Teil unter dem Meeresspiegel heute schon. Das heißt, die StadtplanerInnen dort und auch hier müssen sich die Fragen stellen, was machen wir mit den Städten, wenn der Meeresspiegel immer weiter ansteigt? Und deswegen ist das die Frage, die über allem steht. Also wir können nicht unsere Städte weiter wie heute betreiben, wenn wir nicht keine Maßnahmen ergreifen gegen den Meeresspiegelanstieg.
Also auch mit Blick in die Welt, was denkst du, wie müssen sich denn moderne Städte sich an die Klimafolgen wie den steigenden Meeresspiegel anpassen? Wie ist das möglich?
Also wir haben ja vor allem heutzutage, wenn wir jetzt auch mal von den Meeresregionen weggucken, zwei Hauptprobleme. Jetzt im Sommer vor allem wissen wir, dass es immer heißer wird. Es gibt ganz, ganz, ganz lange Hitzeperioden, wochenlang über 30 Grad. Das nervt uns irgendwie alle und für die meisten ist es nicht so schön, mit dieser Hitze zu leben. Aber vor allem in den Städten und vor allem in den Innenstädten kann das wirklich auch zum Problem werden für die Gesundheit von den Menschen, weil dort eben die Temperatur nochmal um mehrere Grad heißer werden können als vielleicht auf dem Land irgendwo, wo es doch ein bisschen kühler ist, wo mehr Bäume stehen, wo es mehr Grün gibt, mehr Frischluft gibt. In den Städten gibt es eben nicht. Da nimmt die Hitze immer weiter zu. Und da ist es dann die Aufgabe der Stadtplanung zu gucken, wie können wir mehr Bäume pflanzen? Wie können wir vielleicht Fassaden begrünen? Wie können wir Flächen in der Stadt begrünen, neue Parkanlagen herstellen? Da gibt es Methoden, die man nutzen kann, aber es ist eben sehr, sehr schwierig und ein langwieriger Weg, das auch dann in die Realität umzusetzen, weil es natürlich immer ganz viele verschiedene Menschen gibt, denen die einzelnen Häuser gehören, und es auch sehr teuer ist, das zu machen.
Ja.
Aber ich finde, wir müssen da investieren. Und der zweite Punkt, das sind diese extremen Niederschlagsereignisse, die wir hatten. Vor 2 Jahren in Rheinland-Pfalz im Ahrtal zum Beispiel, wo über 100 Menschen leider verstorben sind, aufgrund dieses extremen Niederschlags. Und auch das wird uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten häufiger begegnen. Und auch darauf müssen wir vorbereitet sein, indem wir unsere Städte eben anpassen an diese Niederschlagsereignisse, mehr Versickerungsmöglichkeiten schaffen für das Wasser zum Beispiel. Auch da gibt es die Methoden, aber auch da müssen wir eben unsere Städte jetzt beginnen, umzubauen, um darauf eben gerüstet zu sein. Und da eben nicht wie im Ahrtal unvorbereitet dazustehen, sondern da gut dazustehen.
Ja, also du hast gerade auch schon das Beispiel Ahrntal genannt. Fallen dir noch andere konkrete Beispiele ein, wo der Meeresspiegel bereits zu verheerenden Konsequenzen geführt hat?
Also in Jakarta zum Beispiel, da plant jetzt gerade die indonesische Regierung den Bau einer neuen Hauptstadt, weil eben die alte Hauptstadt Jakarta auf absehbare Zeit ja irgendwann nicht mehr bewohnbar sein wird oder man immer höhere Deiche bauen wird, was aber unglaublich teuer sein wird. Deswegen baut Indonesien jetzt eine neue Hauptstadt. Aber es trifft ganz, ganz viele Menschen weltweit und eben vor allem in ärmeren Ländern. Dort sind die Bedrohungen am größten. Afrika, in Asien leben ganz, ganz viele Menschen an den Küsten. Und wenn dort das Wasser steigt, dann sind vor allem diese ärmeren Menschen auch davon bedroht. Also es trifft uns auch in Europa, aber eben vor allem auch in Asien, in Afrika.
Ja, also in einem Beitrag über Inseln haben wir bereits Auswirkungen des steigenden Meeresspiegels gezeigt. Einige Inseln der Salomonen sind bereits im Meer versunken und in etwa 100 Jahren werden auch deutsche Inseln und Küstengebiete betroffen sein, zum Beispiel die Inseln Helgoland, Borkum oder Teile der Insel Rügen und Hiddensee. Meine Frage jetzt an dich: Habt ihr auch noch andere Städte in Deutschland im Fokus eurer Forschung, die durch den steigenden Meeresspiegel gefährdet wären?
Wir haben bei uns, bei unserer Forschung, weniger darauf geschaut, welche Städte jetzt wir alle gefährdet sind in Deutschland oder in Europa. Das war nicht unser Ziel, sondern unser Ziel war eher für eine Beispielstadt. Und Greifswald ist eben ein Beispiel, aber es gibt auch noch andere Regionen. Zum Beispiel der ganze Ostseeraum hat verschiedene gefährdete Bereiche. Also auch andere deutsche Regionen sind, vom Meeresspiegelanstieg bedroht. Aber unser Ziel war es eher zu gucken, okay, was kann denn gemacht werden, jetzt am Beispiel Greifswald? Aber diese Maßnahmen können auch in Teilen auf andere Städte übertragbar sein. Das war eher unser Ziel dabei.
Total interessant. Ja, also auch neben Greifswald können die Städte, wie sie heute sind, überhaupt dem Klimawandel standhalten? Also du hast ja gerade auch schon einige Konsequenzen genannt, einige Maßnahmen, die ergriffen werden müssen. Das Ganze klingt natürlich jetzt erstmal so mit einer schlechten Vorahnung für die Zukunft. Wie schätzt du das so ein?
Ich würde sagen, wir haben schon die Chance, unsere Städte darauf vorzubereiten, aber wir werden uns, wir müssen uns klar machen, dass wir nicht mehr so weiterleben können in den Städten wie heute. Also wir werden Veränderungen brauchen, um eben auf diese extremen Hitzeereignisse, auf diese extremen Niederschlagsereignisse da angepasst zu sein. Das wird Veränderungen hervorrufen. Wir werden zum Beispiel viel weniger Flächen für Parkplätze in den Städten haben, weil wir sagen müssen, okay, wir müssen diese Parkplätze entsiegeln, da müssen Grünflächen hin, damit es im Sommer kühl ist. Ja, das wird uns treffen, ist für uns spürbar, aber ich glaube, wenn wir diese Maßnahmen früh beginnen, dann haben wir durchaus Chancen, dass unsere Städte auch noch in der Zukunft lebenswert sind. Aber wir werden uns auf diese aufkommende Hitze eben vorbereiten müssen und einstellen müssen.
Also du siehst auf jeden Fall einen Wandel, auch schon mit dem Beispiel Parkplätze. Was denkst du, was gehört da noch zu der Stadt der Zukunft? Welche Maßnahmen müssen wirklich konkret umgesetzt werden, um mit dem Klimawandel leben zu können?
Also, wie gesagt, wir müssen uns auf diese zwei Hauptpunkte, einmal Hitze und Niederschlag, vorbereiten. Bei der Hitze ist es eben, wie gesagt, vor allem, wir sagen dazu, eine blau-grüne Infrastruktur schaffen. Also blaue Infrastruktur bedeutet zum Beispiel neue Wasserflächen schaffen, weil vor allem Wasser im Sommer durch die Verdunstungskühle, ja, die Lufttemperatur in den Städten kühlt. Grüne Infrastruktur, das ist dann zum Beispiel alles, was mit Bäumen in Städten, Grünanlagen, neue Parkanlagen. Es gibt aber auch Fassadenbegrünung und Dachbegrünung zum Beispiel, was man an Häusern anbringen kann, was zum einen die Umgebungsluft kühlt, aber gleichzeitig haben diese Begrünungen von den Häusern auch einen kühlenden Effekt im Sommer auf den Innenraum. Also es wird auch dann in der Wohnung, im Büro zum Beispiel kühler. Also da profitieren viele von. Das muss gemacht werden, um eben die Städte lebenswert zu erhalten, sonst haben wir diese Zustände, wie wir sie heute im Juli, August, vielleicht ein paar Wochen lang haben, die werden wir noch mehr haben, immer mehr Wochen haben im Jahr. Und beim Niederschlag ist es mindestens genauso wichtig. Wir müssen dafür sorgen, dass das Regenwasser, was anfällt in den Städten, dass das nicht mehr alles auf die Straßen und dann abfließt in die Kanäle. Weil unsere Kanäle sind irgendwann nicht mehr oder sind heute schon nicht mehr groß genug, um diese riesigen Wassermengen aufzunehmen. Deswegen laufen die Straßen voll, deswegen laufen Keller voll, deswegen laufen Tiefgaragen und Unterführungen voll. Das ist das, was man heute häufig sieht. Jetzt vor kurzem in Nürnberg war das der Fall. Ist die U-Bahn vollgelaufen zum Beispiel. Da müssen wir es schaffen, dass das Regenwasser, was anfällt, direkt, wenn es abfällt, direkt versickern kann in den Boden. Und auch da wieder Grünflächen sind dort ganz, ganz wichtig. Also diese Begrünung der Städte ist, finde ich, einer der zentralen Punkte, um gegen den Klimawandel ankommen zu können, um die Städte darauf immer noch lebenswert zu halten in Zukunft.
Ja, also es gibt natürlich Maßnahmen, die sind in einigen Städten schneller oder realistischer wirklich zu etablieren als in anderen Städten jetzt im Vergleich. Gibt es aber trotzdem universelle Maßnahmen, die jetzt jede Stadt irgendwie ergreifen könnte?
Ja, also die Begrünung ist auf jeden Fall das, was jede Stadt ergreifen kann und ergreifen muss. Es gibt in jeder Städten, also die Flächen, die heute das Auto in den Städten noch einnimmt, sei es jetzt Straßen, wo man drauf fährt, oder Parkplätze am Straßenrand, Parkhäuser, das sind enorm viele Flächen, die das Auto verbraucht in den Städten. Und diese Flächen sind fast immer versiegelt, also da ist fast immer eine Betondecke. Das sorgt für Hitze, dieser Beton, das kennt ihr alle, die hitzt sich immer weiter auf diese Flächen. Und da müssen wir es schaffen, einfach zum Beispiel den Wandel hinzubekommen, auch zu einer anderen Mobilität, dass wir auf das Auto mehr verzichten können, mehr Rad fahren können, mehr zu Fuß gehen, mehr die Bahn und den Bus nutzen. Dann kann man aufs Auto verzichten und auch diese Flächen, die das Auto heute verbraucht, nach und nach entsiegeln, nach und nach begrünen und dann werden die Städte auch wieder lebenswerter.
Also ich finde ja euer Forschungsprojekt super interessant und mich würde da interessieren, welche Maßnahmen eures Forschungsprojekts hältst du denn für am wichtigsten und effektivsten? Was sind so deine Lieblinge hier?
Also wir haben uns im Forschungsprojekt auf ganz vielen Ebenen die Region Greifswald angeschaut. Einmal wirtschaftlich, wie kann man mit einer nachhaltigen Wirtschaft, da ging es ums Thema Bioökonomie, wie man die Moore zum Beispiel wieder vernässen kann und auch die Moore wirtschaftlich nutzen kann. Damit haben wir uns beschäftigt und mit Expertinnen gesprochen. Dann haben wir uns angeschaut, wie wir nachhaltig bauen können, also wie wir vielleicht mit nachhaltigen Rohstoffen bauen können, auch so bauen können, wenn der Meeresspiegel steigt, dass die Häuser weiterhin stabil sind und auf Überschwemmungen zum Beispiel gewappnet sind. Aber ich finde, der wichtigste Punkt, den wir hatten, war eigentlich die Frage, wie die Bevölkerung damit umgeht. Weil es ist keine einfache Frage oder kein einfacher Punkt, wenn wir sagen, dass der Meeresspiegel steigt und wie gehen wir damit um. Wir haben zwei wesentliche Möglichkeiten herausgestellt, die man machen kann. Das eine ist, wir bauen immer höhere Deiche und Dämme und Schutzanlagen, was aber extrem teuer ist und immer teurer wird. Und auch der beste Deich kann irgendwann brechen, wenn eine Sturzflut kommt. Oder, wenn wir das nicht machen, wir fangen an, Bereiche vom Land aufzugeben und sagen, okay, diese Bereiche geben wir dem Wasser zurück, die sind einfach zu stark gefährdet. Und das haben wir für Greifswald für Teile des Umlandes vorgeschlagen. Und dann eben die Frage gestellt, okay, das ist natürlich nicht einfach für die Bevölkerung dort vor Ort, wenn vielleicht ihr Dorf aufgegeben werden muss, wenn die Menschen, die dort Ackerbau betreiben, ihr Land verlieren. Also das ist natürlich, hat enorme Auswirkungen und deswegen war für uns das der allerwichtigste Punkt, dass die Gesellschaft, dass die Demokratie diesen Prozess aktiv mitbegleitet, dass die Menschen selbst mitbestimmen können, was passiert. Und da ging es zum Beispiel für uns darum, einen BürgerInnenrat dann einzuführen, dass die Menschen vor Ort selbst mitbestimmen können in einem demokratischen Gremium, wie man auf diesen Meeresspiegelanstieg eben reagiert. Und das nicht nur, das in der Politik passiert.
Ja, also wenn wir jetzt über einen BürgerInnenrat reden, habt ihr euch anscheinend ja auch sehr damit beschäftigt, nicht nur, wie können wir die Maßnahmen umsetzen, welche Konsequenzen hätten sie, sondern auch wirklich sehr auf das Individuum bezogen, wie erreichen wir den Menschen, damit halt das Kollektiv wirklich etwas macht und reagiert. Was glaubst du, wie könnte man am ehesten den Menschen erreichen im BürgerInnenrat? Eher philosophisch, abstrakt oder eher mit Vorahnungen in der Zukunft?
Ich würde sagen, dass wir da realistisch rangehen sollen an die ganze Geschichte. Und es bringt nichts, wenn wir die Menschen, die als Expertinnen auftreten, wir den Menschen was vorgaukeln oder versuchen, es schön zu reden, sondern wir müssen klar darüber sprechen, welche Probleme auf uns zukommen. Aber wir müssen auch Lösungen aufzeigen können und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, um die Menschen mitzunehmen, dass die Menschen sich nicht verweigern lassen und eine Blockadestellung einnehmen, sondern dass die Menschen, auch die Jugendlichen, da vielleicht mit Begeisterung rangehen. Und es gibt auch immer Chancen aus diesen Veränderungen. Und auch wir haben gesagt, es gibt auch bei unseren Maßnahmen, gibt es Chancen, die notwendig sind, sei es jetzt zum Beispiel Moore wieder zu vernässen. Moore sind enorme CO2-Speicher, aber bedeutet eben erstmal eine Umstellung für die Menschen, die dort Landwirtschaft betreiben. Und da ist es wichtig, dass wir dann die Menschen, die betroffen sind von diesen Maßnahmen, mitnehmen, mit denen sprechen. Also so würde ich da versuchen ranzugehen in diese Richtung. Aber es ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage und am Ende immer kommt auf so viele Punkte drauf an.
Ja, auf jeden Fall. Also, was passiert nun im weiteren Verlauf mit euren Ergebnissen? Hat sich die Stadt Greifswald dazu schon geäußert oder gibt es konkrete Vorhaben, wie eure Erkenntnisse umgesetzt werden sollen?
Also wir haben jetzt im Mai war das, haben wir in Greifswald vor Ort vor dem Oberbürgermeister und vor verschiedenen Personen aus der Stadtverwaltung und auch aus den umliegenden Gemeinden unsere Ergebnisse präsentiert und mit denen über eine Stunde diskutiert. Und wir haben wirklich gemerkt, dass das Thema bei den PolitikerInnen vor Ort angekommen ist und dass die das Thema ernst nehmen, dass sie darüber Bescheid wissen. Und wir haben mit unseren Ansätzen, mit unseren Ergebnissen verschiedene Wege aufgezeigt und auch einen Weg aufgezeigt, über den man diskutieren muss, ob man eben immer alle Bereiche schützen sollte, immer höhere Deiche bauen sollte. Das war das, was wir in Frage gestellt haben. Und wir haben dort schon zum Denken angeregt bei der Verwaltung und wurden auch eingeladen, zum Beispiel in Zukunft da mitzuarbeiten, wenn wir persönlich da Interesse haben, uns in Greifswald zu beschäftigen. Ja, also wir haben die Ergebnisse der Stadt mitgeteilt, sie wurden gut aufgenommen und werden sicherlich den einen oder anderen und auch den Oberbürgermeister ja, das Denken angeregt haben. Und wir hoffen natürlich, dass daraus jetzt was auch umgesetzt wird und nicht nur alles versickert, sondern ja, auch in den nächsten Jahren vielleicht mal in die Richtung was passiert.
Super. Was waren denn so einige der konkreten Forderungen an PolitikerInnen? Gab es welche?
Ja, also wie gesagt, wir haben weniger jetzt gesagt, ihr müsst das oder ihr müsst jenes machen, sondern wir haben eher Vorschläge gemacht, eher versucht, als Expertinnen quasi Vorschläge zu unterbreiten, die wir auch eben wissenschaftlich begründet haben und haben zum Beispiel gesagt, dass man ja eben diese Diskussion ganz offen stellen muss. Wir haben vorgeschlagen, eben diesen Bürgerinnenrat einzuführen auf Stadtebene, auf regionaler Ebene. Wir wissen aber natürlich auch, dass das viele, viele Punkte sind, die nicht nur auf einer Stadtebene entschieden werden, sondern die auch auf einer höheren, auf Landesebene, auf Bundesebene entschieden werden müssen. Und deswegen haben wir auch eben mitgegeben, in den Austausch zu gehen, diese Themen weiterzutragen, darüber zu diskutieren, auch auf anderen Ebenen.
Du machst ja Stadtplanung, Regionalplanung, dass da Umweltthemen unmittelbar auch mit einhergehen. Und mich würde interessieren, wieso hast du dich jetzt dafür entschieden? Was hat dich so sehr an dem Ganzen ergriffen, zu sagen, okay, ich mache da jetzt mit, ich sehe da einen Sinn drin?
Zum einen, weil ich eben über das Studium da immer mehr reingewachsen bin in diese Themen und immer mehr auch gelernt habe über Umwelt, über Klimaschutz, über Klimaanpassungsmaßnahmen, wie wir sagen. Und ich sehe eben, welche Vorteile es für die Städte bringen kann, wenn wir unsere Städte eben klimaangepasst und vor allem eben grün gestalten, wie viel lebenswerter das Leben sein kann in den Städten, wenn nicht mehr jede Straße von Autos zugeparkt ist, sondern da eben Platz für die Menschen vor Ort ist, für die Menschen, die vielleicht keinen eigenen Garten haben, die vielleicht auf der Straße ihren Freiraum nutzen und haben wollen. Und das treibt mich einfach an, zu sehen, okay, wir haben zwar eine riesige Herausforderung, aber es gibt auf der einen Seite Lösungsmöglichkeiten und wenn wir diese Lösungsmöglichkeiten umsetzen, werden unsere Städte und Regionen auch nachhaltiger und lebenswerter.
Hast du vielleicht auch einen Rat an die Jugendlichen, wie du sie inspirieren könntest, ebenfalls sich halt für Umweltthemen zu interessieren und sich dafür einzusetzen?
Ich würde einfach den Blick über den Tellerrand wagen und gucken, dass man aus seinem Alltäglichen, was man kennt und immer hört, vielleicht mal ein bisschen rauskommt. Und das machen sicherlich auch schon ganz, ganz viele. Aber es hilft, hat mir zum Beispiel immer geholfen, wenn ich mal im Ausland war, wenn ich in anderen Städten war und gesehen habe, wie dort die Menschen leben, wie da das Leben funktioniert und wie vielleicht auch mit Problemen anders umgegangen wird. Und das hat mich immer inspiriert. Und dann habe ich gemerkt, okay, das gibt ganz andere Möglichkeiten noch, was zu machen, als nur in Deutschland oder wie ich das vielleicht aus meiner eigenen Heimat kenne. Und das hat mich immer inspiriert. Deswegen, ja, würde ich alle ermutigen dazu, rauszugehen, sich zu informieren, mit Menschen zu reden, zu auszutauschen. Und wer kann, auch vielleicht mal in ein anderes Land fahren und zu gucken, wie löst man dort die Probleme, wie geht man damit um.
Also, liebe Salon 5 ZuhörerInnen, ein super informatives Gespräch, was ich hier mit dem Erik Seitel hatte. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr konntet sehr viel daraus mitnehmen. Ich konnte es auf jeden Fall. Und wenn ihr mehr etwas zu Klima erfahren wollt, schaut gerne auch bei unseren Instagram- und TikTok-Kanälen vorbei. Dort findet ihr uns unter Salon 5-. Und ansonsten wünsche ich dir, Erik, sowie allen Salon 5 ZuhörerInnen noch einen schönen Tag und tschüss!